Brigitte dritte Gewalt ist ein Justiz-Podcast. Es gibt darum für uns keinen sanften Wiedereinstieg nach dem Sommer-Special. Wir steigen gerade wieder recht steil ein mit einem happigen Fall. Um was geht es heute?
Wir reden über einen Jugendstrafprozess und das ist ja eigentlich schon eine sehr grosse Besonderheit, weil die in aller Regel der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Also das sind Prozesse, die unter Ausschluss von der Öffentlichkeit stattfinden. Und wir reden über einen besonders schlimmen, schweren, singulären Fall, der sich in der Stadt Zürich ereignet hat. Es geht um einen damals zur Tatzeit im März 2024 15-jährigen Jugendlichen, der mit einem Messer auf einen Mann eingestochen hat und den ganz schwer lebensgefährlich verletzt hat.
Es ist ein düsterer Fall. Es ist wichtig, dass man darüber redet. Das machen wir jetzt. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist die Gerichtsreporterin Brigitte Fürlimann. Es ist der 2. März 2024 im Zürcher Quartier Sellnau. Wird ein 50-jähriger Mann auf der Strasse brutal angegriffen und schwer verletzt. Das Opfer war sichtbar jüdisch angelegt. Der Täter, ein Teenager, 15, vor seiner Tat veröffentlicht er ein Video, wo er seinen Angriff ankündigt und sich zum Islamischen Staat bekennt. Brigitte, hast du den Tag noch in Erinnerung?
Ich habe die Meldungen über den Tag, die Nacht, muss man sagen. Es ist schon in der späteren Abendstunde passiert, noch sehr gut in Erinnerung. Ich habe es absolut schockierend und unverständlich gefunden. Aber interessanterweise schon von Anfang an, was beide Seiten betrifft. Also ich habe sehr schnell gelesen, dass es sich um einen jugendlichen Angreifer handelt, der einen Mann schwer verletzt hat. Und ich habe mich natürlich sofort die Frage gestellt, wie kommt ein Teenager in Zürich dazu, so eine unglaublich schlimme Tat zu begehen. Das hat mich fassungslos gemacht und ich weiss noch, wie ich die ersten Tage einfach gehofft habe, dass das Opfer die Attacke überlebt.
Was ist denn genau passiert an dem Abend in Zürich?
Der Jugendliche, der Teenager, der hat sich in den Monaten vor seiner Tat im Internet radikalisiert. Es war ein Mensch, wie so oft, der eher ein bisschen einsam war, der nicht so recht Anschluss gefunden hat in der Schule. Und man kann sich das vorstellen, wie er daheim im Zimmer gesessen ist vor seinem Computer und einfach massenhaft angefangen hat, IS-Propaganda zu konsumieren, in jeder Form, Video, Bilder, Schriften. Und er hat das aufgesogen und hat sich in das hineingesteigert und hat dann eines Tages beschlossen, dass er selber zu einem Rächer und Attentäter will werden. Also das hat er wirklich lang vorbereitet. Zuerst sich die Gräueltaten eingesogen, die der IS begangen hat, und dann beschlossen, er will jetzt auch zum Rächer in Zürich. Er will jetzt möglichst viele jüdische Menschen umbringen. Und das hat er alles auch öffentlich bekundet. Also wer ihm gefolgt ist auf seine Social-Media-Accounts, er hat das gewusst, er hat das erfahren, er hat das nicht verborgen. Er hat das ja möglichst an einer grossen, breiten Weltöffentlichkeit mitteilen wollen, dass er jetzt den Plan fasst, dass er sich zum IS bekennt und dass er jetzt in Zürich zum Attentäter wird.
Und sein Ziel, sein Feindbild ist von Anfang an die jüdische Bevölkerung gewesen.
Ja, das hat der Propaganda vom IS entsprochen. Das sind soweit die Hauptfeinde gewesen. Er hat dann später, als er seine schrecklichen Attacken ausgeführt hat, hat er auch einen Bezug auf Gaza hergestellt. Er hat dann noch, während er zugestochen hat, geschrauen vor, dass sie eine Rache für die Menschen, die im Gaza gestorben sind. Es wirkt alles so ein bisschen wirr und zufällig, offensichtlich, was er gerade im Internet aufgesogen hat, was bei ihm hängen geblieben ist. Aber er hat sich als ein islamischer Rächer gesehen und hat sich fürs Unrecht rächen, was seiner Meinung nach den muslimischen Menschen passiert auf dieser Welt, und hat dann jüdische Menschen als erste Opfer bestimmt.
Dann ist er zur Tat geschritten. Was hat er gemacht?
Die Tat muss man in zwei Phasen unterteilen. Also, er ist zuerst einmal von seinem Wohnort in die Stadt Zürich gefahren und hat ein Steakmesser dabei gehabt, das er vorher in einer Migros-Filiale gekauft hat und sinnigerweise zusammen mit anderen Haushaltsartikeln, dass das nicht auffällt, dass er so ein grosses Messer kauft. Und dann ist er mit dem Messer in der Tasche zu einer Synagoge in der Stadt Zürich und der erste Plan war, dass er will in die Synagoge reinstürmen und so viele Menschen wie nur möglich, die er dort antrifft, töten. Dazu muss man sagen, dass er sich den Tatzeitpunkt auch sehr genau überlegt und vorbereitet. Es war nämlich ein Samstagabend gewesen, wo er davon ausgegangen ist, möglichst viele Menschen anzutreffen, die sich zum Gebet versammeln in einer Synagoge. Der Plan ist gescheitert. Er hat an den Türen der Synagoge gerüttelt und die ist zum Glück verschlossen gewesen. Das hat ihn aber nicht abgehalten, weiterzumachen. Er hat dann entschieden, dass er zurück auf die Strasse geht und dort der erste Mensch, der ihm begegnet, den er als jüdisch erkennt, mit seinem Messer abzustechen. Und das hat er tatsächlich gemacht. Also es ist ein Mann, der 50-jährige Mann, der ihm über den Weg gelaufen ist. Der Mann war auf dem Weg zu Familienangehörigen, die in der Nähe gewohnt haben. Und der Teenager ist mit dem Messer wirklich wie ein rasender auf den völlig überraschten und ahnungslosen Mann los und hat am Schluss insgesamt 17 Mal mit seinem Messer auf sein Opfer eingestochen. Und zwar, wenn immer möglich, gezielt gegen Kopf und gegen Hals. Also er hat den Mann wollen ermorden. Und es ist, muss man sagen, wirklich glücklichen Umständen zu verdanken, dass er konnte gestoppt werden in seiner Raserei und dass der Mann nicht gestorben ist auf der Strasse an diesen, ja, an diesen Messerstich.
Also die glücklichen Umstände, das sind Passanten, die eingegriffen haben, oder?
Ich habe das in der Anklageschrift noch mal genau nachgelesen. Es gibt ja auch dort verschiedene Phasen. Das Opfer, der schon schwer verletzte Mann, hat probiert zu flüchten von seinem Angreifer, ist auf die Strasse gerannt und gegen einen Mercedes prallt. Und die Insassen, die sind aber im ersten Moment so schockiert gewesen und überrumpelt, dass sie nicht gerade ausgestiegen sind, um ihm zu helfen. Und dann hat der Attentäter weiter auf sein Opfer eingestochen. Und dann sind aber zum Glück in einem Restaurant haben sich drei Männer aufgehalten, wo man später herausgefunden hat, dass es Kampfsportler sind. Die haben wirklich keine Sekunde gewartet. Die haben gesehen, was da los ist, sind rausgerannt und haben den Angreifer überwältigt. Haben dann zu Boden gedrückt und gewartet, bis die Polizei kommt. Und einer von diesen drei Männern, die den Attentäter überwältigt haben, hätten sich auch ums Opfer gekümmert. Das habe ich nachgelesen im Medienbericht. Hat geschaut, dass der 50-jährige Mann im Gespräch bleibt mit ihm, dass er das Bewusstsein nicht verliert. Also es ist eine unglaublich tapfere Tat. Die haben nicht überlegt. Die haben gesehen, da ist etwas ganz Schlimmes im Gang. Es geht um ein Menschenleben. Die sind rausgerannt und haben probiert zu verhindern, was sie noch verhindern können. Und was man auch muss sagen, es sind dann sehr schnell auch Rettungskräfte vor Ort gewesen. Die haben den schwerverletzten Mann können sofort behandeln auf der Strasse, was möglich war. Haben ihn sofort ins Spital gebracht, wo er notfallmässig operiert werden musste. Also, das sind die drei Umstände, die vermutlich dazu geführt haben, dass das Opfer die schlimme Tat überlebt hat.
Hat überlebt mit viel Glück, dank dem Eingreifen, trägt aber bis heute bleibende Schäden davon.
Das ist in der Anklageschrift auch so festgehalten. Also erstens, was für lebensgefährliche Verletzungen der Mann erlitten hat, dass er sich bis heute nicht davon erholt hat, also sowohl körperlich als auch seelisch. Und was man vielleicht auch noch ganz kurz muss erwähnen, ich hätte gesagt, es hätte die zwei Phasen gegeben. Also zuerst in die Synagoge stürmen, hat nicht geklappt. Dann einen einzelnen Mensch suchen auf der Strasse, das ist dem Attentäter gelungen. Der allererste Plan von dem Jugendlichen war, dass er sich Sprengstoff beschafft oder irgendeine Mixtur bastelt, wo er noch einen Sprengsatz daraus bauen kann. Und mit dem in eine Synagoge geht. Das hat er dann selber verworfen, den Plan. Das war ihm zu kompliziert gewesen. Und darum hat er sich entschlossen, mit dem Messer auf so einen Angriff zu starten. Und das weiss man alles so detailliert, wie ich es dir jetzt erzähle, weil er das auf seinen Social-Media-Post immer getreulich mitteilt hat. Also er hat dafür gesorgt, dass sein Plan, seine Abweichungen, seine Überlegungen, dass das möglichst die ganze Welt erfährt.
Mhm. Die Tat hat im März 2024 stattgefunden. Jetzt Anfang Juli 2026 war die Gerichtsverhandlung, wo du dabei warst. Wie ist das dort abgelaufen?
Es war in jeder Hinsicht eine sehr spezielle Gerichtsverhandlung. Wir müssen uns vorstellen, das Ganze hat am Bezirksgericht Dielsdorf stattgefunden, also in ein kleines, ländliches Bezirksgericht.
Dort, weil der Täter aus dieser Gegend kommt, oder wieso ist es in Dielsdorf?
Genau, das ist einfach das örtlich zuständige Gericht. Und das Gericht hat eine gewisse Übung damit, grosse, auch öffentlich wirksame Prozesse durchzuführen. Brian Keller hat sich schon mehrmals müssen in Dielsdorf verantworten. Und jetzt haben sie die wirklich nicht einfache Aufgabe gehabt, über einen jugendlichen Attentäter zu richten, mit der Grundlage, dass ja Jugendstrafprozesse in aller Regel nicht öffentlich sind. Und ich war sehr gespannt, wie das Bezirksgericht damit umgeht. Und das Gericht hat sich glücklicherweise dafür entschieden, dass sie Medien zulassen, zu einem Teil des Prozesses. Nicht zu der ganzen Verhandlung, aber immerhin zu einem gewissen Teil.
Über die Entscheidung, wie die gestanden ist, möchte ich dann noch reden. Das hat aber bedeutet zuerst einmal, dass du hast dürfen vorbeigehen, dass du hast können beiwohnen beim Teil vom Prozess. Ist das normal abgelaufen wie bei anderen Prozessen, die du verfolgt hast, oder ist es speziell gewesen?
Nein, es ist nicht normal abgelaufen, aber weniger speziell, als ich es erwartet habe. Also ich bin auch da sehr beeindruckt gewesen, wie ruhig und eigentlich unaufgeregt das Gericht mit dem Prozess umgegangen ist. Also man hat sich müssen anmelden als Medienschaffende. Das Gericht hat schon wissen, wer kommt da. Und es sind auch nur Medienschaffende zugelassen. Also das weitere Publikum ist ausgeschlossen worden. Und dann hat es selbstverständlich eine gewisse Polizeikontrolle gegeben. Ab da habe ich wirklich Schlimmeres erwartet. Ich bin extra ganz, ganz früh zu dem Bezirksgericht aufgelaufen, weil ich da mit grossen Sicherheitsmassnahmen gerechnet habe. Und die sind wirklich zurückhaltend und vernünftig gewesen. Ich habe gesehen, schon als ich aufgelaufen bin zum Gericht, dass so Polizeipatrouillen in der Umgebung rumlaufen, zum Teil auch mit Hunden. Aber die Polizei hat sich eigentlich sehr diskret und zurückhaltend benommen. Und ich konnte ganz normal zum Eingang rein. Ich bin an die Loge gestanden, ich habe meinen Namen gesagt. Mein Name war auf der Liste. Und dann konnte ich in die Gerichtssaal rein. Also ich muss sagen, da habe ich wirklich schon andere, massivere Sicherheitsmassnahmen erlebt, wenn es um viel geringere Delikte gegangen ist, wo sogar ohne Gewalt. Also ich erinnere mich an Prozesse gegen Klimaaktivistinnen, wo es wirklich penible Sicherheitsvorkehrungen gibt. Und das hat das Bezirksgericht Dielsdorf wirklich mit Augenmass erledigt. Ja. Und es sind immerhin, ich würde sagen, gut 2 Dutzend MedienvertreterInnen sind dann anwesend gewesen an dem Prozess. Und selbstverständlich ist das kleine Gericht, das ländliche Gericht, das hat ja keine grosse Säle. Und die haben das von Anfang an so organisiert, dass im grössten Saal der Prozess stattfindet, mit den verschiedenen Parteien, mit den Angehörigen. Und wir Medienschaffenden, wir sind in 3 Säle verteilt worden. Und es sind Teil vom Prozess, wenig. Also, ich hätte gern mehr gehört. Es sind wenig Momente gewesen, wo wir haben dürfen mithören und mitschauen. Das ist dann per Video in die 3 kleineren Säle übertragen worden. Und jetzt sind wir dann gesessen, wir Medienleute mit dem Laptop und haben zugelassen und zugeschaut. Und
ab Videoleinwand dann. Ab Leinwand, welche Teile sind das gewesen, die noch zugelassen?
Es sind nur 2 gewesen, das hat man schnell erzählt. Wir sind zugelassen worden bei der Befragung zur Sache, also wo der Gerichtspräsident den Beschuldigten befragt hat, was genau passiert ist an dem Tatzeitpunkt. Und wir sind zu Teil von der mündlichen Urteilseröffnung zugelassen. Also es ist sehr wenig. Das heisst, was wir alles nicht gehört haben, sind Befragung zur Person, also wo das Gericht den Jugendlichen befragt hat, seinen Hintergrund, woher er kommt, wie er lebt, wie er heute lebt, das haben wir alles nicht gehört. Wir haben nichts gehört über die psychiatrischen Gutachten, die über ihn erstellt worden sind, was ich sehr bedauert habe. Das hat sicher noch interessante Aufschlüsse gegeben. Und wir sind leider auch nicht zugelassen worden, wo die Parteien ihre Plädoyer gehalten haben. Und, das darf man auch nicht vergessen, wir haben auch das Schlusswort vom Beschuldigten nicht hören dürfen. Also, es ist wirklich sehr, sehr ein begrenzter Ausschnitt, wo wir zugeschaltet worden sind.
Aber du hast schon angetönt, es ist außergewöhnlich, dass überhaupt Medienschaffende vor Ort waren, weil so ein Jugendstrafprozess war und die in der Regel ja ohne Beteiligung von Öffentlichkeit oder Medienschaffenden stattfindet.
Das ist zum Schutz der Jugendlichen so vorgesehen. Das finde ich absolut nachvollziehbar. Man darf allerdings nicht vergessen, dass in der Jugendstrafprozessordnung ist die Ausnahme geregelt. Also das ist nicht eine Erfindung vom Bezirksgericht Dielsdorf, sondern es gibt einen Absatz in dem Gesetz, in dieser Prozessordnung, wo drin steht, dass ausnahmsweise ein Gericht kann bestimmen kann, dass die Öffentlichkeit zugelassen
wird. In vielen Fällen?
Das Wichtigste ist eigentlich, wenn es ein grosses öffentliches Interesse besteht, dass die Öffentlichkeit erfährt, wie so ein Fall aufgerollt wird. Und wenn es kein überwiegendes Interesse gibt, wo dieser Öffentlichkeit gegenübersteht. Da wird natürlich ein Beschuldigter und seine Anwältinnen, die werden immer sagen, es gibt überwiegende Interessen von ihren Klienten. Das verstehe ich auch aus der Sicht der Verteidigung. Aber in dem konkreten Fall, bei dem singulären, schlimmen Attentat, wäre es schlicht nicht nachvollziehbar gewesen, wenn wir nicht erfahren hätten, wie jetzt das gerichtlich eingeordnet wird. Also ich finde es absolut nachvollziehbar, vom Gericht, dass es zu dieser doch salomonischen Entscheidung gekommen ist.
Das war auch unbestritten, dass das so gehandhabt wird?
Nein, das war überhaupt nicht unbestritten. Der Verteidiger des Jugendlichen hat bis vor Bundesgericht probiert zu erreichen, dass die Öffentlichkeit komplett ausgeschaltet wird. Also er hat offensichtlich das Interesse von seinem Mandant höher gewichtet. Ich bin froh, dass das sämtliche Gerichtsinstanzen samt Bundesgericht das anders beurteilt haben. Ich finde, es ist wichtig für die Öffentlichkeit, für uns, dass wir wissen, was mit dem jugendlichen Attentäter passiert.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, die Prozess? Wie ist das abgelaufen? Zumindest die Teil, wo du hast können dabei sein. Du hast gesagt, Befragung zur Sache, also wo es um die Tat gegangen ist, dort hast du können dabei sein. Was ist dort passiert?
Ja, dort ist leider auch nicht so viel passiert. Wir sind dann in den Sälen gesessen. Wir sind übrigens alle, also die meisten Journalistinnen, sind gleich von Anfang an im Gerichtsgebäude gewesen. Wir haben ja nicht genau gewusst, wenn wir dann zugeschaltet werden, also wenn der Teil vorbei ist, der nicht öffentlich ist. Aber der kurze Teil, den wir mithören durften, hat dann so geändert, dass der Beschuldigte jegliche Aussage verweigert hat.
Er hat gar nichts gesagt?
Er hat mal einmal gesagt, er möchte keine Aussage und ist bei dem geblieben. Und ich muss sagen, es war unser Glück gewesen für uns Medienschaffende, dass der Gerichtspräsident seine Fragen trotzdem noch gestellt hat. Das hat uns doch einen gewissen Einblick gegeben, um was es geht, also was jetzt da strafrechtlich aufgearbeitet werden muss.
Zum Beispiel?
Es hat eigentlich schon mit der Vorbemerkung vom Gerichtspräsident angefangen, bevor er seine Fragen gestellt hat, auf die es keine Antworten gibt. Er hat seine Fragen mit der Bemerkung angefangen, dass er wüsste, dass der jugendliche Mann heute an einem anderen Punkt steht als noch damals, wo er die Tat verübt hat. Das haben wir alle nicht gewusst, das haben wir ja nicht gehört. Also wie meine heute sich zu dem äußert, was damals passiert ist. Aber das ist ein wichtiger Hinweis gewesen, dass da offenbar etwas passiert ist mit ihm. Der Gerichtspräsident hat dann Fragen gestellt, wie Wie stehen Sie heutzutage? Warum haben Sie das Messer gekauft? Warum haben Sie sich schlechter und rächer genannt? Wie stehen Sie heute zu diesen Namen? Und was für uns ganz wichtig war, er hat aus einzelnen Einvernahmen vorgelesen, der Gerichtspräsident. Er hat dem Beschuldigten wie vorgehalten. Er hat gesagt, schauen Sie, Sie haben in dieser Einvernahme das und das gesagt, wie stehen Sie heute dazu? Und das haben wir gehört. Also diese Passagen aus der Einvernahme haben wir gehört. Und was da zum Beispiel für mich ganz wichtig war, das habe ich das erste Mal gehört, dass der Jugendliche offenbar damit gerechnet hat, dass er verschossen wird von der Polizei nach seiner Tat. Also er hat sich das vorgestellt. Er geht dort auf Zürich in dieser Samstagnacht. Er bringt so viele jüdische Menschen wie nur möglich um und dann wird er verschossen von der Polizei.
Das war sein Plan.
Das war Teil von seinem Plan. Und dann hat er sich vorgestellt, wenn er verschossen wird, dann kommt er ins Paradies. Das ist eigentlich, das ist das gewesen, was er wollte und was er wollte erreichen. Und der Gerichtspräsident hat dann nachher gefragt, sind Sie froh, dass Sie damals nicht erschossen worden sind? Oder haben Sie denn keinen Lebenswillen mehr gehabt? Warum haben Sie wollen sterben danach? Und auf all das hat der Jugendliche keine Auskunft gegeben, aber wir können davon ausgehen, dass er bei der Einvernahme die Fragen beantwortet hat.
Der Richter hat am Anfang gesagt, dass der Jugendliche, heute 17, an einem anderen Ort stehe. Heisst das auch, er bereut, was er gemacht hat? Zeigt er Reue? Haben wir noch irgendetwas rausgehört?
Da hat er sich leider überhaupt nicht dazu geäussert, was das betrifft. Also nicht uns gegenüber, nicht in dem Moment, wo Medien zugeschaltet sind. Und ich finde das wenig nachvollziehbar. Das hat der Gerichtspräsident dann bei der Urteilseröffnung auch erwähnt. Ich meine, ein junger Mensch, der derart massiv und offensiv die Öffentlichkeit sucht, um seine Tat bekannt zu machen, wo sogar während der Attacke ein Handy in der Tasche mitlaufen lassen hat, dass der nicht schafft, dann im Gerichtssaal zu sagen, wie er heute dazu steht, finde ich jetzt wenig nachvollziehbar. Ich kann es als Verteidigertaktik verstehen, aber ich glaube, es hat jetzt dem jungen Mann nichts geschadet, wenn er sich auch nachher nochmal hätte können, uns gegenüber erklären.
Beim Prozess sind auch die Eltern anwesend von dem Jugendlichen. Haben die sich mal geäussert?
In den Teilen, wo wir zugeschaltet waren, nicht. Aber was wichtig ist, sie sind Teil davon, dass der Jugendliche nicht mehr rückfällig wird. Also sie müssen jetzt auch ihren Part dazu beitragen. Das ist auch Teil vom Jugendstrafrecht. Also es sind dann nachher, da kommen wir später noch dazu, sind ja eine ganze Reihe von Massnahmen verhängt worden, um den jungen Mann wieder auf den richtigen Weg zu führen, um zu verhindern, dass der erneut Delikt begeht. Und da sind die Eltern involviert. Also die müssen mitschaffen. Die werden auch unterstützt von der Jugendstrafbehörde. Also sie sind wirklich Teil von dem ganzen Setting, das dazu führen soll, dass der junge Mann in Zukunft nicht mehr kriminell wird.
Also reden wir über das Jugendstrafrecht, was das vorsieht in so einem Fall. Was sind die Forderungen, die die Jugendanwaltschaft erhebt und was sagt die Verteidigung?
Es geht eigentlich gar nicht so wahnsinnig weit auseinander. Auch das ist typisch für das Jugendstrafrecht, weil eigentlich wollen beide Seiten das Gleiche. Und das ist anders als bei den Erwachsenen. Beide, die Jugendanwältin und der Verteidiger, die wollen ja in erster Linie, dass nichts mehr passiert und dass der junge Mensch die Aufmerksamkeit und Arbeit bekommt, dass es ihm gelingt, in Zukunft deliktsfrei zu leben. Das ist das A und O im Jugendstrafrecht, weil die Idee ist, dass junge Menschen eher noch beeinflussbar sind und dass man, wenn man rechtzeitig eingreift, eine Kriminalkarriere kann verhindern. Das nützt der Gesellschaft, das spart Kosten. Also wenn die jungen Delinquenten einfach nicht mehr vom Weg abkommen, dann haben wir alle davon profitiert und wir profitieren mehr davon, als wenn man sie möglichst lang in ein Gefängnis steckt. Das ist absolut unbestritten. Das hat auch die Jugendanwältin gesagt. Das ist nicht irgendjemand gewesen. Das ist eine Spezialistin für radikalisierte Jugendliche. Sie weiss genau, wie man mit diesen jungen Menschen umgehen muss. Und das haben eigentlich alle Beteiligten verlangt, dass man jetzt mit dem jungen Menschen möglichst viel jugendstrafrechtliche Massnahmen ausspricht. Aber er muss auch bestraft werden. Also das Jugendstrafrecht sieht nicht nur sogenannte Massnahmen vor, wo es darum geht, die jungen Leute wieder auf den richtigen Weg zu bringen, sondern bei ganz schweren Taten werden sie auch bestraft. Und das ist jetzt bei unserem Attentäter, der zum Tatzeitpunkt 15 Jahre alt war, gibt es eine Maximalfreiheitsstrafe von einem Jahr. Wenn er 16 gewesen wäre, wäre die Maximalfreiheitsstrafe 4 Jahre gewesen. Und diese Strafe, und wenn ich jetzt sage, dass das Maximalstrafen sind, das führt sehr oft zu Empörung in der Bevölkerung. Das versteht man nicht mehr. Da findet man, das gibt's doch nicht. Der hat einen Mensch fast umgebracht. Und jetzt kommt er nur 1 Jahr Freiheitsstrafe über. Das ist schwierig zu vermitteln. Und darum betone ich immer, man muss die Massnahmen anschauen, die verhängt worden sind. Und die können so lange aufrechterhalten werden, bis er 25 ist. Also der ist mit 15 eingesperrt worden. Also der ist nach dieser Tat natürlich verhaftet worden. Der ist seither nicht mehr frei im Fuss. Der ist irgendwie in einer geschlossenen Institution. Und schlimmstenfalls könnte er 10 Jahre in einer geschlossenen Institution bleiben, weil das Massnahmenrecht im Jugendstrafrecht kann man bis 25 aufrechterhalten. Mhm.
Also die Freiheitsstrafe, das bedeutet, er ist eingesperrt. Das heisst aber nicht, er ist in einem Gefängnis mit Erwachsenen zusammen, sondern es ist ein Bereich, der für jugendliche Straftäter vorgesehen ist.
Wir kennen in der Schweiz zum Glück kein Jugendknast, anders als in Deutschland zum Beispiel. Und das ist auch eine Aussage von der Jugendanwältin, die sie aber in einem anderen Zusammenhang mal in einem Interview gemacht hat. Sie hat gesagt, wenn wir etwas wissen, mit aller Klarheit, dann ist es das, dass es nichts bringt, wenn man jugendliche Straftäter ins Gefängnis stecken oder in ein Bootcamp. Die Idee gibt es ja auch, dass sie einfach so in eine Art von einem Drillcamp gesteckt werden und dann werden sie zum besseren Menschen. Und sie sagt, die Statistik zeigt, dass das nichts bringt. Und das heutige Jugendstrafrecht in der Schweiz funktioniert bestens, weil die Rückfallquoten sind deutlich niedriger als bei Erwachsenen im Erwachsenenstrafrecht. Und mit diesen jungen Leuten wird geschafft, und zwar hart geschafft. Also auch wenn es nur eine Massnahme ist. Aber die können nicht einfach gemütlich in einer Zelle sitzen und ein bisschen Fernsehen schauen und ein Strichli machen, bis sie ihre Tage abgesessen haben, sondern sie müssen arbeiten.
Die Jugendanwaltschaft, um es nochmal schnell zusammenfassen, fordert Maximalstrafe, 1 Jahr Freiheitsentzug und Massnahmen. Über die konkreten reden wir noch. Du hast gesagt, Verteidigung liege nicht weit davon weg. Was
Verteidigung hat ein halbes Jahr Freiheitsentzug verlangt und bei den Massnahmen, dass die nicht in einer geschlossenen Einrichtung durchgeführt werden, sondern in einer offenen. Was auch noch wichtig ist, die Jugendanwaltschaft fordert einen Schuldspruch wegen mehrfachem versuchten Mord. Und der Verteidiger vom Jugendlichen hat gesagt, es ginge um eine versuchte vorsätzliche Tötung. Und er hat nicht wollen, dass es haben wir nur via Kommuniqué erfahren. Ich muss das jetzt ein bisschen zusammensetzen. Er hat nicht wollen, dass er schuldig gesprochen wird, was den misslungenen Versuch mit der Synagoge betrifft. Also, dass er eigentlich in die Synagoge reinstürmen wollte, sondern nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, Attacke auf den Mann. Und die Jugendanwältin sagt, das war ein versuchter Mord gewesen, mehrfacher versuchter Mord, dass reinstürmen in die Synagoge. Und was er mit dem Mann gemacht hat, der ihm zufällig begegnet ist auf der Straße, auch das war versuchter Mord gewesen. Das sind so ein bisschen die Hauptunterschiede der Anträge.
Etwas nimmt mich noch Wunder, Brigitte. Ist im Verlauf von dem Prozess irgendwann mal Dreh drauf kam, auf die Ankündigungen, die der Jugendliche im Internet gemacht hat? Er hat so seine Taten ins Internet geschrieben, hat das ja, vielleicht fast schon umgepersont, könnte man sagen. Ist das niemandem aufgefallen?
Also offenbar hat das niemand gesehen vorher. Also ich kenne die Untersuchungsakten leider nicht. Die sind uns nicht zugänglich. Wir als Medienvertreterinnen, wir haben nur die Anklageschrift und im Regelfall noch den Prozess. Und das ist ja da auch nur sehr begrenzt der Fall gewesen. Aber die Äußerungen vor der Tat und nur schon die Periode von der Radikalisierung, das alles wird in der Anklageschrift von der Jugendanwältin umschrieben. Aber ja, man muss sagen, also wenn man sieht, was das Resultat ist von dieser Radikalisierung und von seinen Äußerungen, hat das offensichtlich niemand auf dem Radar gehabt. Ich meine, sonst wäre gestoppt worden. Sonst wäre es ihm nicht möglich gewesen, in der Migros ein Steakmesser zu kaufen und mit dem auf Zürich zu fahren. Ich gehe davon aus, dass man das nicht gesehen und nicht gemerkt hat, was da passiert und seine Äußerungen gesehen. Er ist allerdings sehr geschickt vorgegangen. Also er hat verschiedene Accounts gehabt. Die sind zum Teil gesperrt worden. Dann hat er neue eröffnet. Also er hat einen sehr geübten Umgang gehabt mit Social Media. Das war ein Instrument, das er offensichtlich beherrscht hat.
Also es hat hier eine Zeit gegeben, wo er der Jugendliche die Öffentlichkeit aktiv im grossen Stil gesucht hat. Jetzt am Prozess ist ihm aber, glaube ich, immer wieder unangenehm gewesen.
Ja, sehr unangenehm. Also ich habe das bei diesen 2-3 Mal, wo ich ihn im Gang gesehen habe, da hatte ich wirklich den Eindruck gehabt von einem unsicheren jungen Mann, wo den Platz in der Gesellschaft noch nicht gefunden hat. Er ist so in einem grauen Schlabbertrainer und einer PET-Flasche Wasser in der Hand, ist am Gerichtssaal ein und raus. Man hat auch ihm angesehen, dass das ein anstrengendes Verfahren ist für ihn. Finde ich, geschieht ihm recht, ganz ehrlich gesagt. Das soll er so miterleben. Was ein bisschen befremdend ist, das haben wir dann erst bei der Urteilseröffnung gehört, dass sein Verteidiger offenbar noch Vorverurteilung durch die Medien geltend gemacht hat bei seinem Plädoyer und auch wegen dem eine geringere Strafe verlangt hat. Das dünkt mich schon ein bisschen schwierig. Das wird oft von Verteidigerseite geltend gemacht. Und es ist ein Versuch, um die Strafe ein bisschen zu senken. Aber jetzt in dem Fall, wenn man einen Täter hat, der derart offensiv und lang die Öffentlichkeit gesucht hat, seine Tat erklärt, mitteilt hat, während dem Angriff 40 Minuten lang das Handy laufen lässt, dass man dann sagt, wenn man darüber schreibt, über die singuläre Tat, das sei eine Vorverurteilung, dünkt mich nicht nachvollziehbar. Es ist ja auch nie sein Name genannt worden, das muss man auch noch sagen.
In den Medien.
Kein einziges Medium hat seinen Namen genannt. Er hat bei seinen Social Media Posts hat er sich Fantasienamen gegeben. Also, man muss sagen, man hat ihn nicht erkennbar gemacht.
Er hat ja eigentlich durch die Posts seine Tat unmittelbar gestanden. Also, kann es denn überhaupt eine Vorverurteilung geben?
Ja, das kann es trotzdem noch geben. Das ist eben interessant. Auch wenn wir Journalistinnen über einen geständigen Täter schreiben, dann können wir Zuschreibungen machen oder rechtliche Einordnungen machen, die dann vielleicht am Schluss nicht zutreffen. Und was wir bei ihm ja auch nicht gewusst haben, in welchem Ausmaß ist er überhaupt schuldfähig? Das wissen wir alles nicht. Es ist ganz am Rand vom Gerichtspräsidenten mal erwähnt wurde, dass er zu grossen Teil geständig ist. Das haben wir dann mal gewusst. Ich meine, etwas anderes ist auch nicht möglich gewesen mit den Postings, die er abgesetzt hat, mit den Audioaufnahmen, die man hat, während der Tat 40 Minuten lang Audioaufnahmen, weil er das Handy in der Tasche laufen lässt. Also, ich glaube, es ist noch schwierig, da etwas zu bestreiten. Er hat einfach zu viele Informationen hinterlassen vor und während der Tat. Ja, dass man da von einer Vorverurteilung in den Medien redet, ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Und das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, das hat das Gericht auch überhaupt nicht anerkannt.
Mhm. Eine Frage in diesem Zusammenhang. Man liest im Medienbericht ja häufig den Satz, es gilt die Unschuldsvermutung, so ein bisschen der Standardsatz. Braucht es den eigentlich?
Ich finde das ein bisschen komisch. Also, ich benutze ihn nicht. Ich probiere, wenn ich im Vorfeld von einem Prozess, von einem Strafprozess über einen Fall schreibe, probiere ich den Artikel so zu verfassen, dass das nicht nötig ist. Es ist wirklich ein Feigenblatt. Also wenn, das gibt es ja viel, wenn in einer Berichterstattung ellenlang geschildert wird, was in einer Anklageschrift steht, und dass das schon als Fakt präsentiert wird oder als alleinige Sichtweise und Meinung. Und dann steht am Schluss noch, es gilt die Unschuldsvermutung. Also das bringt dann nicht mehr so viel. Das ist dann einfach eine einseitige Berichterstattung, weil was in der Anklageschrift steht, das ist die Sichtweise entweder von der Staatsanwaltschaft oder jetzt da in unserem Fall von der Jugendanwaltschaft. Und die Verteidigung hat selbstredend in der Regel eine andere Sichtweise. Also darum sollten wir Journalistinnen sollten immer wissen, dass wir nur eine einseitige Sicht wiedergeben. Und dann hilft es ja nichts. Also die Einseitigkeit wird nicht aufgehoben, wenn man am Schluss nennen schreibt, es gilt die Unschuldsvermutung.
Wir müssen jetzt ja nichts mehr vermuten. Wir wissen, was Urteil ist von dem Gericht in Dielsdorf. Wie hat es entschieden?
Das Gericht ist weitgehend den Anträgen der Jugendanwältin gefolgt. Es hat einen Schuldspruch gegeben wegen mehrfachem versuchten Mord und, was ich bis jetzt noch nicht so erwähnt habe, auch noch wegen Unterstützung von einer kriminellen, terroristischen Organisation.
Also die IS in dem Fall.
Genau. Und es hat auch noch einen Schuldspruch gegeben wegen Gewaltdarstellung. Das ist wirklich schwer erträglich gewesen. Die Jugendanwältin tut in der Anklageschrift minutiös auflisten, was für Bilder und Filme der Jugendliche abgeladen hat auf seinem Computer. Und das kann man in keiner Art und Weise beschreiben, was das gewesen sind. Das sind die allerschlimmsten Gräueltaten, die der IS begangen hat. Und das hat der Jugendliche abgeladen, angeschaut und zum Teil teilt, und auch für das ist er verurteilt worden. Unter anderem noch, das ist jetzt ein kleiner Teil, auch wegen Hausfriedensbruch, weil er probiert hat, in die Synagoge einzudringen und sich schon auf dem Vorplatz von der Synagoge aufgehalten hat, was ihm was verboten gewesen wäre. Und das ist eigentlich in fast allen Punkten die Auffassung von der Jugendanwältin. Denen ist das Gericht gefolgt.
Auf wie lange hat das Gericht die Freiheitsstrafe angesetzt?
Das Gericht hat Maximalstrafe angewendet, wie es die Jugendanwältin verlangt hat. Das ist 1 Jahr Freiheitsentzug. Die Strafe wird aber aufgeschoben zugunsten der Massnahmen. Es sind auch noch 3 unterschiedliche Massnahmen verhängt worden.
Also reden wir über die Massnahmen. Wir haben es schon ein paar Mal angetönt. Was sind das für konkret jetzt in dem Fall?
Es ist wirklich ein ganz interessantes Instrumentarium. Also, das Gericht geht auf Nummer sicher. Das Wichtigste ist vermutlich in dem Fall die Unterbringung in einer geschlossenen Institution. Also, der Jugendliche darf sich nicht auf freiem Fuß bewegen. Zusätzlich zu dem ist noch eine ambulante Behandlung angeordnet worden und eine persönliche Betreuung. Und interessanterweise umfasst die persönliche Betreuung eben auch das familiäre Umfeld. Das wird einbezogen. Es ist allen klar, die sich mit Jugendlichen befassen, dass man nicht nur mit einem jungen Menschen arbeiten kann, sondern dass da die Familie muss einbezogen werden, wenn das nachher, nach der Rückkehr in die Freiheit soll eine stabile Grundlage sein. Da braucht es Familie dazu. Und das sieht das Jugendstrafrecht vor.
Bedeutet Therapie, oder muss ich mir darunter vorstellen, die Betreuung, was heisst das?
Das bedeutet eigentlich alles. Es gibt so spezialisierte Institutionen, auch im Kanton Zürich, für jugendliche Straftäter. Und die werden intensiv therapeutisch betreut. Die können in der Regel auch eine Ausbildung machen. Also die sollen etwas lernen, eine Lehre machen. Die müssen wieder lernen, einen geregelten Alltag zu haben. Die müssen lernen, sich von alten Kreisen zu lösen. Das hat jetzt er offenbar gemacht, also dass er sich vom IS gelöst hat. Aber er muss ja auch befähigt werden, neue Kontakte zu knüpfen. Also wenn er wieder rauskommt, wenn er sich wieder bei uns bewegt, dass er dort irgendjemand anknüpfen kann. Also die Tagesabläufe in diesen geschlossenen Institutionen sind streng, auf Minuten taktet. Also die lehrt eigentlich alles. Es gibt Jugendanwälte, die sagen, eigentlich geht es um das, auf einen Nenner gebracht, erziehen, erziehen und nochmal erziehen. Und vielleicht kann man das noch ergänzen mit und eine Ausbildung, möglichst anfangen, vielleicht sogar beenden, einfach einen Boden schaffen für die jungen Leute.
Das ist das Urteil von dem Bezirksgericht in Dielsdorf. Ist das Urteil rechtskräftig, Brigitte?
Ich habe im Bezirksgericht Dielsdorf nachgefragt und habe die Antwort bekommen, dass eine Berufung eingegangen ist. Das heisst eine Berufungsanmeldung. Das sieht ganz danach aus, als ob da noch eine obere Instanz muss über das Urteil entscheiden.
Das wäre dann das Obergericht Zürich?
Das wäre das Obergericht Zürich.
Danke vielmals, dass du uns von dem Fall erzählt hast, Brigitte. Das war die dritte Qual, der Justizpodcast der Republik. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das mit einer Sprachnachricht machen an 079 507 60 59 oder per E-Mail an audio@republik.ch. Wir freuen uns über die Rückmeldungen, die wir rüberkommen. Danke vielmals. Mein Name ist Boas Ruh. Wir freuen uns, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.